Sie hören die Sendung Tagesgespräch von Schweizer Radio DRS als Podcast.
Das Tagesgespräch.
Urs Wälderlin, in dieser Zeit, wo wir hier zu Europa geschlafen haben, ist am anderen Ende der Welt Grosses passiert. Die australische Regierung hat sich bei der Urbevölkerung für 200 Jahre Urrecht entschuldigt. Können Sie beschreiben, wie das historische Ereignis stattgefunden hat, also in welchem Rahmen?
Ja, es ist heute in der australischen Hauptstadt Canberra passiert, im Parlamentsgebäude. Der Premierminister Kevin Rudd, der seit dem letzten November an der Macht ist, die sozialdemokratische Regierung hat dann die Macht übernommen vom konservativen Premierminister Howard, der 11 Jahre regiert hat. Er hat das berühmte und lange ersehnte Wort «Sorry» gesagt. Und zwar ist es konkret darum gegangen, dass sich Australien, die australische Regierung, das australische Parlament und damit natürlich auch das australische Volk bei den sogenannten Mitgliedern von der sogenannten gestohlenen Generationen entschuldigt. Und zwar sind das die Menschen, insgesamt mindestens 100'000, die zwischen 1900 und 1972 Opfer von einer Politik von der Entfernung, manchmal sogar gewaltsamen Entfernung, von Kindern sind, die weggenommen worden sind von ihren Eltern. Und zwar hat es sich vor allem um Mischlingskinder gehandelt. Die Regierung hat versucht, auf diese Art im Prinzip die Aborigines ja praktisch auszuzüchten, dass man praktisch das dunkle Blut aus der australischen Bevölkerung auszüchtet. Man ist davon ausgegangen, dass die Reinschwarzen, also wenn man so kann sagen, die Reinrassigen, so Terminologie von damals, Aborigines sowieso keine Überlebenschance mehr haben in der weißen Gesellschaft und sowieso würden aussterben. Aber man hat dann eben versucht, mit dem Rausnehmen aus der Familie, aus der indigenen Familie, von diesen Mischlingskindern und zu integrieren, entweder in weiße Heim oder in weiße Familie, hat man versucht, im Prinzip das Dunkle aus den Aborigines rauszunehmen.
Auf die Geschichte möchte ich nachher noch ein bisschen eingehen. Aber wie ist das abgelaufen in dem Parlament? Also der Premierminister Kevin Rudd hat sich entschuldigt. Ist das in Anwesenheit von Vertretern, Vertreterinnen von der Urbevölkerung?
Jawohl, es hat mindestens 100 aus dem ganzen Land Betroffene, also Leute von diesen gestohlenen Generationen, hat es gehabt, die eingeladen worden sind und auf der Zuschauertribüne gewesen sind. Von außen, wo ich selber gestanden bin mit ein paar Leuten, hat es noch mehrere Tausend Leute gehabt, die da auf Grossbildschirm das Geschehen verfolgt haben. Es war eine extrem emotionale Sache gewesen. Also ich glaube, ich habe niemanden gesehen, der nicht Tränen in den Augen hatte. Es ist wirklich, wo der Premierminister Rudd eben das erste Wort «Sorry» gesagt hat. Das Wort «Sorry» im Englischen heisst eben praktisch, es tut mir leid. Es tut mir aufrichtig leid. Das sagt man in Australien, wenn einem wirklich etwas leid tut. Und darum ist das Wort «Sorry» so zu einem Symbolwort in den letzten 10 Jahren. Und wo er denn das erste Mal gesagt hat in seiner Rede, wo eben rausgestrahlt wurde, also das ganze Land, im Fernsehen natürlich auch, dann sind die Leute einmal um mich herum fast ein bisschen baff gewesen. Also man hat gedacht, ja, passiert jetzt das wirklich oder träume ich das? Und das Klatschen ist ja gar nicht überwältigend gewesen. Man hat nicht einfach johlen, wie man jetzt würde denken, sonst bei so einer wichtigen Rede. Sondern einfach wirklich fast ein bisschen schockiert ist es gewesen. Aber dann hat es sich dann relativ rasch entwickelt. Viele Leute haben dann schon angefangen zu klatschen und haben natürlich angefangen zu jubeln. Und wie gesagt, also, ich habe wirklich niemanden gesehen, der nicht Tränen in den Augen hatte. Und vor allem natürlich die Betroffenen, die dort gewesen sind, aus dem ganzen Land gekommen sind. Es hat viele alte Leute gehabt, Aborigines, die aus Zentralaustralien gekommen sind, aus der Wüste, wo äußerst selten natürlich überhaupt in Zivilisation gehen, in die Städte hineingehen. Das hat man auch gesehen, obwohl sie eigentlich die Minderheit sind. Die meisten australischen Aborigines leben eigentlich in der Stadt oder in Vorstädten von Grossstädten.
Jetzt, Urs Wälderlin, der Vorgänger vom Premierminister Kevin Rudd, also der John Howard, der hat die Entschuldigung immer verweigert. Warum eigentlich?
Premierminister Howard, der, wie gesagt, 11 Jahre an der Macht war mit seiner konservativen Koalition, war immer der Ansicht, dass die heutigen Australier, die heutige Generation, ja nichts dafür kann, was die früheren gemacht haben. Und diese Meinung ist nach wie vor sehr, sehr prominent. Ich habe heute mit ein paar Leuten geredet, die gar nicht das toll finden, was stattgefunden hat in Australien. Die haben gesagt, was können wir da dafür? Ja, das ist nicht so gut gewesen, was dort seinerzeit gelaufen ist. Aber ich meine, das hat nichts mit uns zu tun. Das ist schon mal ein Punkt. Der andere ist natürlich der, dass Australier generell eine relativ negative Meinung haben von Aborigines. Und das ist leider unter dem Howard, muss man sagen, hat das zugenommen. Der Howard hat immer ein sehr gespanntes Verhältnis gehabt gegenüber den Ureinwohnern. Man hat ihm durchaus auch vorgeworfen, er habe sehr rassistische Einstellungen gegenüber den Ureinwohnern. Er behandle sie paternalistisch, er dürfe über Köpfe hinweg entscheiden. Und vom Howard sagt man, dass sie in den 50er Jahren bleiben stehen. Also das sagt ja eigentlich im Prinzip alles und das hat auch etwas. Also man kann durchaus sagen, dass jetzt mit dem Premierminister Rudd, der jetzt gerade 50 geworden ist, also ein junger Mann, der Howard ist bald einmal etwa 70, ein relativ junger Mann ist, er hat ein anderes Denken, einen frischen Zugang zu diesen Problemen und das ist auf jeden Fall, hat sich heute gezeigt, in diesem historischen, auf jeden Fall wirklich sehr, sehr historischen Moment.
Sie haben es schon ein bisschen angetönt. Wer sind eigentlich die Aborigines in Australien? Wer ist die Urbevölkerung? Wie muss man sich das vorstellen? Von der Größe her, was sind das für Leute?
Ja, es sind etwa noch eine halbe Million von den rund 21 Millionen Australier bezeichnen sich als Aborigines. Wobei man da gerade eine Einschränkung machen muss. Es ist natürlich so, dass gerade durch die Politik von der Separierung von Familien, von Kindern, von ihren Eltern, hat es eine sehr starke Durchmischung gegeben. Wenn die Kinder weggenommen worden sind, integriert worden sind oder dann in eine weisse Pflegefamilie hineingebracht worden sind, dann erwachsen worden sind, haben sie manchmal auch weisse Leute geheiratet. Und darum gibt es, wenn ich nochmal das blöde Wort aufnehme, das reinrassige Aborigines ist dann eigentlich schon nicht mehr sehr, sehr dominant. Da gibt es nicht mehr sehr viel. Aber es gibt es ja noch. Es gibt ganz klar Leute, die auch noch relativ traditionell leben. Also die oft von Jagen und Sammeln leben, wie sie das über 40, 50, 60 oder vielleicht sogar über 70'000 Jahre schon in Australien gemacht haben.
Also in völlig abgelegenen Gegenden, wo die immer noch so leben, wie man sich das vorstellt. Also weg von Strom, weg von der Zivilisation.
Das ist absolut richtig, das gibt es durchaus noch, aber sicher ist es eine Ausnahme. Es gibt selbst dort, wo man sagt, es ist ein absolut traditionell wie zum Beispiel im Arnhem Land, im Norden-Territory, hinter dem weltberühmten Kakadu-Nationalpark, wo sicher sehr viele Schweizer Touristen kennen, also die sie besucht haben. Dort leben noch sehr viele Aborigines, relativ traditionell. Aber auch dort gibt es Satellitenfernsehen, auch dort gibt es Fast Food manchmal. Und also, dass man wirklich nur noch lebt von Sammeln und Jagen, das kommt wirklich ganz, ganz selten vor. Wobei, das ist sicher eine positive Entwicklung, bei vielen jüngeren Aborigines kommt das Verlangen wieder vor, eben mehr traditionelle Werte kennenzulernen, traditionelle Gepflogenheiten, Gebrüche eben zu pflegen. Und das ist sehr positiv. Aber noch schnell etwas anderes. Die meisten Aborigines, wie ich es schon gesagt habe, leben im Prinzip in der Großstadt oder in der Vorort von grösseren Städten. Die meisten Aborigines leben lustigerweise in Sydney selber, und zwar in der Innenstadt.
Also wo sie gar nicht gross auffallen, nebst allen anderen, die dann in Sydney leben?
Das ist absolut richtig, ja. Man kann im Supermarkt kann man neben einem Aboriginal einkaufen und merkt es nicht einmal.
Jetzt ist ja das, wenn man nachher zurückschaut in der Geschichte, eine Leidensgeschichte, wie das auch in anderen Ländern oder auf dem nordamerikanischen Kontinent war, was man mit der Urbevölkerung gemacht hat, zum Teil umgebracht, Land weggenommen. Ich will doch noch mal zurückkommen auf die gestohlene Generation, die Sie angesprochen haben, Urs Welterlin. Also es war so, dass Anfang 20. Jahrhundert bis Anfang 70er Jahre, dass man systematisch angefangen hat, die Kinder wegzunehmen von Familien. Und sie haben gesagt, kein Mischlingskind. Also es sind, glaube ich, Hilfswerke und die Regierung, die einfach systematisch weggenommen haben und in weisse Familien gesteckt haben.
Das ist richtig. Und sie haben Hilfswerke und Regierung gesagt. Was eine sehr grosse Rolle gespielt hat, sind die Kirchen gewesen. Vor allem haben die Kirchen die Kinderheim betrieben. Und zum Teil also nicht sehr gut. Also es sind grauenvolle Sachen vorgekommen. Ich habe vor einer Woche mit einer Frau geredet, sie ist im Alter von 12 Jahren ist sie gestohlen worden, wenn man das Wort so kann. Nein, sie ist plötzlich in einem Polizeiwagen gesessen, da hat man ihr gesagt, los, wir fahren jetzt zusammen mit deinen sieben Geschwister zu deiner Mutter. Die Mutter war gerade im Spital, krank gewesen. Das hat man dann aber nicht gemacht. Man ist ins Gericht gefahren. Dort ist den Eltern in absentia Sorgerecht entzogen worden von diesen Kindern. Und sie ist dann in ein Kinderheim gekommen und von einem Kinderheim zum anderen. Und sie ist leider in mehreren von diesen Institutionen, auch kirchlichen Institutionen, Opfer von sexueller Gewalt geworden. Sie ist mehrfach vergewaltigt worden. Sie hat mir gesagt, insgesamt in ihrem Leben ist sie von 8 verschiedenen Männern vergewaltigt worden, von Heimleitern, die gegen uns ein ganz normales Leben geführt haben. Also die haben Familie gehabt, mit, selber mit Kindern. Und die haben dann aber eben die Verbrechen begangen. Und das ist keine Ausnahme. Das ist sogar sehr häufig vorgekommen. Und hat natürlich zum ganzen Trauma von dieser Trennung von den Eltern, von der Geschwistern, von der üblichen Umgebung, von der Umgebung, wo die Kinder aufgewachsen sind, natürlich noch deutlich dazu gefügt. Und es ist, viele Leute sind an dem auch gescheitert. Selbstmordrate unter Mitglieder von der gestohlenen Generation ist besonders hoch.
Sie haben die Frau angesprochen, wo sie begegnet sind. Was hat sie denn gemacht, als erwachsen ist? Hat sie ihre Familie versucht zu finden? Oder was haben die meisten gemacht, die gestohlen worden sind und so hat man sie aufwachsen?
Ja, weil die Frau, die Mary Hooker, hat, sie ist dann aus dem letzten Heim, wo sie fortgerannt ist sie dann in eine Pflegefamilie gekommen. Also so eine Gastfamilie eigentlich, wo sie dann praktisch als Hausmeidli, als Dienstmeidli missbraucht hat. Sie ist dann erst 14 Jahre alt gewesen und sie ist dann davon gerannt, auch dort, weil der Mann hat sie vergewaltigt, der Vater. Und sie ist dann zuerst einmal ist eine Prostituierte geworden, hier in Sydney. Und hat dann aber sich praktisch einfach aufgerafft und hat sich auch ausbilden. Ist Sekretärin geworden und hat sich dann auf die Suche gemacht nach ihrer Familie. Sie hat den Kontakt können aufnehmen zu ein paar von ihren Geschwistern. Einer von ihren Brüdern ist allerdings während dem Aufenthalt in einem Heim ist er ums Leben gekommen. Und sie hat ihn nie mehr gefunden. Sie hat auch keinen Kontakt mehr gehabt zu ihren Eltern. Und für die Frau ist das heute noch so, wie wenn es erst gerade gestern gewesen wäre. Ich habe mit ihr geredet und wir haben mehrmals das Gespräch müssen unterbrechen. Ich habe sie natürlich für Zeitungen habe ich sie interviewt und wir haben das mehrmals müssen unterbrechen, weil sie einfach schlichtweg nicht mehr können daran denken konnte. Das hat ihr so weh gemacht. Und, aber am Schluss ist es ihr dann eben sehr wichtig gewesen, dass vor allem auch die Welt, nicht nur Australien, sondern auch die Welt weiss, was hier abgelaufen ist.
Unbeschreiblich tragische Geschichten, Urs Welterlin. Das letzte Jahr, vor einem Jahr, ist ein Bericht herausgekommen über die Situation von vielen von den Aborigines in Australien, die in absolut desolaten Zuständen leben, wo Kindesmissbrauch grassiert, Alkoholismus, Drogen, Gewalt und finanzielle Abhängigkeit vom Staat. Wie viel hat das mit dieser gestohlenen Generation zu tun?
Ja, das ist eine Frage, die natürlich heftig diskutiert wird und ich glaube nicht, dass es da eine klare Antwort gibt. Tatsache aber ist, dass es tatsächlich im letzten Jahr hat es so einen Bericht gegeben, dass da geht es jetzt vor allem um das Norden-Territory. Das ist nicht ein eigenständiger Bundesstaat, sondern eben nur ein Territorium, das eigentlich unter der Verwaltung ist von der Nationalregierung. Und dort hat man unsere Gemeinden untersucht, Aboriginal-Gemeinden untersucht und hat eben festgestellt, dass zum Beispiel sexueller Missbrauch von Kindern, Alkoholismus, einfach grassiert. Und der Premierminister Howard in seinen letzten politischen Zügen, wenn man es so nennen kann, hat dann gesagt, ja, das können wir nicht zulassen und ist dann plötzlich zur Einsicht gekommen, dass man jetzt doch etwas müsste machen, nachdem er eben 11 Jahre eigentlich nichts gemacht hat. Und hat dann aber praktisch Sturmtruppen ins Norden-Territory schicken. Hat dazu geführt, dass man zum Beispiel, dass es ein Alkoholverbot gegeben hat, dass Pornografie verboten worden ist. Man hat die Leute, die Untersuchungskommission, die den Bericht geschrieben hat gesagt, dass Pornografie, harte Pornografie eben ein wichtiger Grund ist, wieso also es zu solchen Verfehlungen kommt. Und wie es weitergeht mit dem System, ist auf jeden Fall jetzt noch offen unter dem Rat. Und man weiß nicht, wie es weitergeht, aber es hat jetzt gerade gestern und heute auch wieder Demonstrationen gegeben in Canberra gegen die sogenannte Intervention, die nach wie vor weitergeht. Also wie gesagt, was der Rat macht, weiß man auch nicht.
Hat die Härte Intervention irgendetwas gebraucht?
Es wäre falsch, wenn man würde sagen, es wäre nur negativ gewesen und es wäre nur ein paternalistischer Eingriff gewesen ins Leben von diesen Menschen. Es hat auf jeden Fall etwas gebracht. Man hat zum Beispiel, viele Kinder sind untersucht worden von Ärzten. Zum ersten Mal in vielen Gemeinden hat es überhaupt einen Arzt gehabt, ist überhaupt einmal eine Krankenschwester gekommen und vor allem ist einmal ein Polizist gekommen. Viele von diesen Gemeinden sind eben so isoliert, dass man kaum Polizisten findet, die dort hingehen und eben zum Rechten schauen. Das hat dazu geführt, dass gewisse Gemeinden von richtigen Gangs, von jugendlichen Kriminellen kontrolliert worden sind, unterdrückt worden sind und zum Teil die Leute geblockt worden sind, Frauen vergewaltigt worden sind, dass es praktisch fast rechtsfreie Zustände gegeben hat. Und das ist jetzt auf jeden Fall besser geworden. Aber was wirklich kritisiert wird von den betroffenen Aborigines, ist eben das, dass man sie praktisch nicht gefragt hat. Der Howard hat dort praktisch einfach die Truppen aufgeschickt, also richtig die Armee praktisch geschickt, Ärzte, Krankenschwestern aber auch und Polizei, aber ohne wirklich zu konsultieren, die Leute, die eigentlich betroffen sind.
Wenn Aborigines in so Zuständen leben, was ist überhaupt die Perspektive, die sie haben? Sie haben zwar angesprochen, ein Grossteil lebt in der Stadt, aber trotzdem, es gibt Menschen, die unter solchen Umständen leben. Was haben sie für Perspektiven?
Ja, auch in den Städten sind die Umstände zum Teil sehr dramatisch. Also hier in Sydney ist zum Beispiel der Stadtteil Redfern, wo eben die meisten Aborigines sind. Das kann man durchaus zum Teil mit Slums in der dritten Welt vergleichen. Absolut. Und zwar, das ist dann ein Steinwurf vom Opernhaus weg, wo Sie vielleicht kennen, das wunderschöne Opernhaus mit den weißen Segeldächern. Wie gesagt, also ein paar hundert Meter oder sagen wir mal 2 Kilometer weg ist das Slum. Und das ist durchaus nicht nur wirklich im Outback, also im Buschussen, im Inland so, dass es solche Situationen gibt. Ich glaube persönlich, und ich glaube die Regierung sieht das auch, dass es mehrere Ansätze braucht, um diese Probleme zu lösen. Einer ist auf jeden Fall, dass man einmal die wichtigsten Service, Dienstleistungen zur Verfügung stellt. Wie gesagt, Polizei, Gesundheitsversorgung, gute Gesundheitsversorgung. Zweiten aber, und das ist ganz entscheidend, ist eine gute Ernährung. Die meisten Aborigines ernähren sich wie wir. Es ist nicht so, dass sie sich nur von Kängurus und Schlangen und Schildkröten ernähren, wie das früher noch war. Aber sehr viele Aborigines vertragen die westliche Nahrung nicht so gut wie viele von uns. Und darum ist auch zum Beispiel Diabetes ist sehr, sehr weit verbreitet. Das ist ein riesiges Problem. Also der Anteil von Diabetes unter den Aborigines ist viel höher als jetzt zum Beispiel im Rest von der Bevölkerung, australischen Bevölkerung. Und darum muss also die Nahrung und überhaupt die Gesundheitsversorgung muss einfach wahnsinnig viel besser werden. Weil zum Teil, wo ich schon gesehen bin, gibt es schlicht keine. Es gibt keine. Und das einzige Essen, was es gibt, ist immer ein Fast-Food-Shop, schnell in Bistetti, und der verkauft einfach so frittierte Hühnerbeine und solche Sachen. Sicher kein Salat, sicher nichts Gesundes. Und das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Aber wahrscheinlich das Allerwichtigste ist, dass die Allgemeinheit, die australische Allgemeinheit, die Allgemeinbevölkerung einen anderen Zugang zu Aborigines hat. Dass sie sehen, was die Menschen eigentlich sind. Ich habe es Ihnen vorher schon gesagt, die meisten Australier wissen gar nicht, haben eigentlich gar nie so Kontakt zu Aborigines, außer eben, sie laufen im Supermarkt an einem vorbei, aber dann erkennen sie ihn nicht einmal, weil er halt einfach genau gleich aussieht wie sie, wie wir. Und von dem her muss die Regierung natürlich da jetzt auch etwas dazu tun, dass man Aborigines kennenlernt, wie sie wirklich sind. Und dazu ist natürlich der Tourismus auch eine sehr grosse Hilfe, weil der Tourismus ist auch für viele Aborigines ein Weg, wie sie aus Armut und aus einer sehr, sehr negativen Situation rauskommen.
Also Tourismus, wo sie quasi sagen, könnt schauen, wie wir leben. Also da, ich weiß nicht, Reisen organisieren zu Stammesgebieten neben draussen oder so.
Das ist absolut richtig. Es hat immer mehr gibt es touristische Unternehmen von Aborigines, wo von Aborigines nicht nur Aborigines gehören, sondern auch von Aborigines geführt werden. Und immer mehr von diesen Aborigines nutzen die Unternehmen, die touristischen Unternehmen, um eben nicht nur der Welt, sondern eben auch den Australiern zu zeigen, was eigentlich hinter ihrer extrem komplexen und äußerst faszinierenden Kultur steckt. Und da muss man den Schweizer ein Kränzchen winden. Die Schweizer gehören zu den Ursprungsländern von Touristen, Australien-Touristen, die ganz besonders interessiert sind an der Aboriginal-Kultur. Und das zeigt eben, auch, was dahinter steckt. Schweizer, sehr viele Schweizer sehen zum Beispiel, was hinter Aboriginal Kunst steckt. Aboriginal Kunst ist etwas ganz, ganz Besonderes. Ich weiss nicht, vielleicht haben Sie schon einmal die Tüpfli-Malerei gesehen. Sehr viele Schweizer wissen, was das ist, aber ein Australier, viele Australier haben keine Ahnung, was das eigentlich bedeutet, die Symbolik hinter solchen Bildern. Und da muss man im Prinzip wirklich eine grosse Aufklärungsarbeit machen jetzt. Und ich bin sicher, der Premierminister Kevin Rudd und seine Regierung werden da einiges dazu beitragen, um eben das Verständnis unter der allgemeinen Bevölkerung für die Aborigines zu fördern.
Urs Wälderlin, Sie sind seit rund 16 Jahren in Australien. Sie haben es erwähnt, der Kevin Rudd wird vielleicht einiges verändern. Wie viel Hoffnung haben Sie, wenn Sie es vergleichen mit dem, was Sie gesehen haben, was sich jetzt in den letzten 16 Jahren verändert hat in Australien?
Ja, also das ist jetzt fast ein eine persönliche Sache. Also ich muss sagen, jetzt einmal rein subjektiv muss ich sagen, der heutige Tag ist für mich einer der prägenden in den 16 Jahren, als ich jetzt hier in Australien bin, an einer der hoffnungsvollsten. Ich habe das Gefühl, ich oder Australien ist am Anfang von einer neuen und sicher wesentlich positiveren Zukunft. Unter dem Howard, viele Sachen sind sehr gut gewesen. Die Wirtschaft ist hervorragend gelaufen, nicht zuletzt natürlich auch wegen dem Rohstoffboom. Also wirtschaftlich kann man sicher nicht klagen, aber eben das Menschliche ist ein bisschen zu kurz gekommen. Und das ist nicht nur mit den Aborigines der Fall gewesen. Ich habe das vorher angetönt, dass eben die Aborigines sehr eigentlich immer unter Druck gekommen sind und eigentlich nie richtig wahrgenommen worden sind unter dem Howard und relativ paternalistisch behandelt worden sind. Nein, es ist auch die Multikulturalität von diesem Land, die ja absolut faszinierend ist. Also jeder vierte Australier ist entweder selber im Ausland geboren oder stammt von Eltern ab, die im Ausland geboren sind. Und wir haben eine absolut harmonische Multikulturalität hier. Das ist immer wieder unter Beschuss gekommen. Aus rein politischen Gründen von der Regierung von Howard hat das genutzt, um eine Bestimmung zu machen gegenüber gewissen Volksgruppen. Und das ist etwas, was sicher sehr negativ war und im Prinzip der Seele von diesem Land nicht gut da hat. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das so wird weitergehen. Ich habe das Gefühl, dass der Wert von der Multikulturalität von diesem Land wieder geschätzt wird. Und Australien kann da ganz klar ein Beispiel sein für den Rest der Welt, weil wir haben hier eine Harmonie zwischen den verschiedenen Völkern, die hier vertreten sind in diesem Land, wie man sie fast nie sonst auf der Welt findet.
Urs Wälderlin, herzlichen Dank für das Gespräch. Weitere Informationen zur Sendung Tagesgespräch und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.